Allen ein schönes Guten Morgen, die ihr gekommen seid, um Gottes Wort zu hören. Dieses Lied ist eine super Einleitung für meine Predigt. Das war überhaupt nicht so abgesprochen, aber es geht auch heute um die Gemeinschaft mit Gott in unserem Text, in dem, was wir heute betrachten möchten. Und es geht auch um einen Mann, der Stunden mit seinem Gott verbracht hat. Besser gesagt, wollen wir uns zwei Männer anschauen. Wir hatten schon von Abraham gehört, von Markus Wesch, und heute möchte ich auch eine Begebenheit aus dem Leben dieses Abraham und auch seines Neffen Lot betrachten. Es sind bekannte Begebenheiten und dennoch haben sie uns heute sehr, sehr viel zu sagen. Zum einen rütteln sie uns wach und zum anderen sind sie auch sehr tröstlich, weil sie etwas über unseren wunderbaren, großen Gott uns weitergeben. Wir möchten dazu zwei Bibelstellen lesen aus dem ersten Buch Mose, einmal aus dem Kapitel 18, Versen 1 bis 15. Und der Herr erschien ihm, nämlich dem Abraham, bei den Terebinten Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war, und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber, und als er sie, eilte er ihnen entgegen. Vom Eingang seines Zeltes beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter den Baum. So will ich einen Bissen Brot bringen, das ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen erging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Soweit der erste Text und den zweiten Text aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 19, Verse 1 bis 22. Und die zwei Engel, die waren nämlich bei Abraham schon vorbei, die gingen weiter, kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor, und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich das Angesicht zur Erde gewandt und sprach, siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen, nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, sie haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch herausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts. Denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen, mach, dass du wegkommst. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Und die Männer sprachen zu Lot: Hast du noch jemand hier? Einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen: Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer: Rette deine Seele und schaue nicht zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen: Nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden, und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte. Und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen. Ist sie nicht klein? Nur, dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe dir auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird diese Stadt Zoar genannt. Soweit erst einmal diese zwei Texte. Und sie haben eine Gemeinsamkeit, diese zwei Texte. In beiden Abschnitten sehen wir, Gott besucht einen Mann. Im ersten Text besucht Gott den Mann Abraham. Und ich dachte auch, ja, das müssen wir uns auch fragen, wie sieht es bei uns an, besucht uns Gott auch? Und wieso macht Gott das? Wieso besucht er ihn jetzt einfach? Es scheint wohl so, diese drei Engel waren unterwegs zum Gericht nach Sodom. Und auf dem Weg dorthin sind sie unterwegs bei Abraham. Und der Abraham hat ein Auge auch dafür und er kennt es auch, dass dieses Engel sind. Das sind nicht irgendwelche normalen Menschen. Er sagt auch, dass er Gnade gefunden hat in den Augen des Herrn, dass die da sind. Lot übrigens auch. Aber wir möchten uns ein bisschen mit dem Abraham beschäftigen. Und wir kennen ja auch die Geschichte vom Abraham und Lot, wie das war. Die waren ja zuerst zusammen. Lot war ja immer so im Schatten vom Abraham. Abraham war der, der die Verheißung bekommen hat, der den Ruf bekommen hat. Und Lot hatte die große Chance, auch wirklich in den Fußstapfen des Herrn zu wandeln und mit dem Herrn zu wandeln. Er hat ein großes Vorbild gehabt, ein geistliches Vorbild gehabt, von dem er gut lernen konnte. Gott segnete ihn auch. Und ein Stück weit war auch dieser Segen die Ursache, warum sie sich dann getrennt haben. Die Hirten haben sich gestritten. Weil sie hatten so große Herden, dass die Wasserstellen es nicht mehr hergegeben haben. So haben sich die Hirten dann irgendwie in die Haare gekriegt. Und dann hat Abraham gesagt: Es ist doch nicht gut, wenn unsere Hirten Streit miteinander haben. Wir sind doch Anverwandte, wir sind doch Brüder. Entscheide dich, gehst du nach links, gehe ich nach rechts und so weiter. Kennen wir die Geschichte. Und der Lot, der hat sich entschieden, hat gesagt: Mann, die Jordan-Ebene, die sieht so gut saftig aus, da gehe ich hin. Und schon damals steht dieser Beisatz dabei: In dieser Ebene war Sodom und die Menschen in Sodom waren böse. Und am Anfang schlug Lot noch seine Zelte vor Sodom auf. Und Abraham entschied sich, im Bergland zu bleiben und vertraute auf die Verheißung des Herrn. Und Gott zeigte Abraham diesen Berg und sagte: Das gebe ich alles deinen Nachkommen. In einer Zeit, da der Abraham noch überhaupt keine Nachkommen hatte. Er hatte nicht einmal einen Sohn, keine Tochter, nichts. Er hatte diesen verheißenen Sohn, den Gott ihm versprochen hatte, noch überhaupt nicht. Aber er hat ihm das damals schon versprochen. Und wir sehen, dass Gott hier diesen Abraham besucht. Dieser Engel kommt zu ihm. Und Abraham reagiert auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich finde es immer wieder schön, dass auch diese Initiativen von Gott ausgehen. Es ist immer wieder Gott, der die Gemeinschaft und den Kontakt zu uns Menschen sucht. Es sind nicht wir, die wir ihn suchen die ganze Zeit, sondern er sucht uns. Von Anfang an der Bibel steht geschrieben, seit der Mensch gefallen ist, dass Gott den Weg gesucht hat. Steht schon in den ersten Kapitel der Bibel, dass er kommen wird und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Schon damals hat Gott diese Perspektive gesehen, seinen Sohn Jesus Christus zu schicken, dieser Vater im Himmel, um uns zu retten. Das war nicht unsere Idee. Und auch, dass wir an ihn glauben können, es ist nicht unser Verdienst. Er hat uns gesucht. Er hat uns die Chance gegeben. Wir durften sie ergreifen. Es ist eine Gnade. Und so ist es auch beim Abraham. Er erkennt es und sagt, ich habe Gunst gefunden. Ich habe Gnade gefunden vor den Augen des Herrn. Es ist etwas Besonderes, dass Gott mich besucht, dass er zu mir kommt. Und ich darf jetzt darauf antworten. Und es ist ganz erstaunlich, wie der Abraham das macht. Er wird auf einmal aktiv, er geht auf Gott so, auf diese Engel zu und sagt, kommt doch rein. Ihr seid zwar nicht wegen mir hier unterwegs, aber kommt doch rein. Ruht euch aus. Und er sagt dann ganz bescheiden, ja, ich werde nur, dass ihr mal übernachtet und so, aber wir sehen, was er macht. Er gibt alles. Er lässt sie erst einmal kommen, dann tut er Füße waschen, dann geht er zu Sarah und sagt, mach Brotfladen aus dem Feinmehl und dann geht er und sucht das Beste, was er hat, an Kalb und schlachtet es und macht ein Essen für sie. Und Essen war ohnehin und ist bis heute im Orient ein sehr starker Ausdruck für Gemeinschaft. Bei Mahlzeiten, da pflegt man Gemeinschaft, da nimmt man sich Zeit. Das ist nur unsere Industrialisierung, so mit diesem Instant und schnell Imbiss und solche Sachen. Das ist ein bisschen verkommen, dieser Gemeinschaftsgedanke beim Essen in unserer schnellen, beschleunigten Welt. Aber damals war es ein Platz eben, wo die ganze Familie zusammensaß, wo man Verwandte einlud, wo man zusammensaß, lange Zeit und miteinander sprach. Das muss heute alles schnell. Just in time und dann das nächste und abhaken und weiter, weil wir haben so viel zu tun. Wir haben nicht mal mehr zum Essen Zeit. Damals war das anders und der Abraham, der gibt diesem Gemeinschaftswillen, dass er diese Gemeinschaft genießt, auch diesen Ausdruck damit mit Gott. Ich dachte, wie könnte es bei uns sein? Wir können vielleicht nicht Essen zubereiten jetzt so für Gott. Aber wenn er zu uns kommt, nehmen wir uns dann Zeit für ihn, beschäftigen wir uns mit ihm. Nutzen wir die Zeit und sagen, ja Herr, du willst mir was sagen, du willst Zeit mit mir verbringen, du willst einfach nur Zeit mit mir verbringen, ja. Abraham nutzt diese Chance und er bekommt richtig Segen. Und wir sehen auch, was bespricht Gott mit Abraham in dieser Zeit, wo er da Gemeinschaft mit ihm hat. Worum geht es da? Es geht natürlich zuerst um ihn persönlich. Ich denke, das macht Gott immer. Dass er ganz persönlich zu dir spricht und spricht über deine Schwierigkeiten, über deine Freuden, über das, was dich beschäftigt in deinem Leben. Gott ist sehr persönlich. Und er bespricht nicht mit dir die Probleme des anderen, sondern er bespricht die Probleme mit dir selbst. Es ist ja oft so, auch in christlichen Kreisen, dass wir ganz genau wissen, wo der andere falsch liegt. Aber da sehen wir, das ist kein guter geistlicher Stand. Natürlich müssen wir Dinge beurteilen und vor allem auch, wenn man in der Gemeindeleitung ist, muss man gewisse Dinge entscheiden und beurteilen und sagen, kann man das einreißen lassen in einer Gemeinde? Ist das noch dem Willen gemäß, Willen Gottes gemäß und so? Klar, da hat man eine andere Verantwortung, aber im ersten Schritt geht es immer an dich selber, wenn du mit Gott Gemeinschaft hast. Er wird immer dich ansprechen und mit dir über die Belange deines Alltags reden. Und das Schöne ist, beim Abraham geht es ja gar nicht um Fehlverhalten, sondern es geht darum, dass dieser Abraham schon so mit Gott lebte und Gott Freude an ihm hatte. Und er hat Freude an ihm gehabt, ihn besonders zu segnen. Und darüber spricht er mit ihm. Er sieht auch seine Zweifel. Er sieht auch die Zweifel von der Sarah übrigens, von der wir gelesen haben, dass sie lacht in ihrem Herzen. Weil sie sagt, ich bin so alt, ich bin schon körperlich so alt und verfallen, eigentlich biologisch betrachtet ist der Ofen aus. Ist unmöglich. Aber in dieser Situation sagen diese Männer, ist Gott etwas zu wunderbar? Und genau in solchen Situationen für uns Gottes sind dann diese Prüfungen, die da Abraham und die Sarah durchmachen mussten, um Gott näher zu kommen. Und wir sehen, sie sind auch Menschen wie du und ich. Auch die Sarah hat gelacht. Ja? Sie sind Menschen wie du und ich und sie hat auch überlegt und im Kopf überschlagen, kann das überhaupt sein, was Gott mir da erzählt? Wir sehen diesen natürlichen Umgang und Gott sieht in ihr Herz und sieht auch ihr Lachen. Aber er verwirft sie nicht, sondern er sieht auch, dass sie sich fürchtet. Sie hat diese Gottesfurcht. Sarah wird im Neuen Testament als Vorbild dargestellt, vorgestellt für die Frauen. Lesen wir im Petrusbrief. In diesen Geschichten sehen wir, dass Sarah eine sehr aktive Frau war, gerade was in der Beziehung mit Gott angeht und auch in den Gesprächen mit dem Abraham. Sie lag nicht immer richtig. Sie war auch diejenige, die Initiative ergriffen hat, um dem Abraham zu sagen, ja, hab doch ein Kind mit der Hagar. Mit mir klappt es doch eh nicht. Da lag sie auch voll daneben. Wir sehen, es lief nicht immer alles hundertprozentig, aber dennoch hat sie ihn an ihrem Gott festgehalten. Und dieser Abraham auch. Als Ehepaar gingen sie diesen Weg. Und sie haben diese Prüfung auch bestanden. Und wir sehen, wie Gott eben über schöne Dinge mit ihnen spricht, über segensreiche Dinge, über Dinge, die er ihnen schenken möchte. Wir sehen aber auch, wenn sich Männer Gottes mit dem Herrn intensiv beschäftigen, dass Gott nicht nur persönlich zu ihnen spricht, sondern Gott offenbart auch mehr über seinen Willen. Und das sehen wir auch in der heutigen Zeit. Es gibt Menschen, die sind so darauf aus, nur eine praktische Predigt zu hören, so dass, was sie persönlich für den Alltag betrifft, dass sie was nehmen, am Sonntag nehmen sie was mit, dass es so bis zum nächsten Sonntag reicht. Ein Impuls, mal geschwind so, oder Instant-Evangelium auch, ein bisschen so. Gut zubereitet, dass man nichts verarbeiten muss, dass es schon fix und fertig verarbeitet ist. Das sind wir gewohnt, das machen die Medien ja auch mit uns. Die Information wird fertig verarbeitet, uns weitergegeben. Du brauchst nicht mehr nachdenken, die wird schon ganz genau eingeordnet, was richtig und schlecht und gut ist. Du musst nichts mehr entscheiden. Aber so ist Gott nicht. Gott möchte, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Und wir sehen, dass in dem Abschnitt haben wir nicht gelesen, dass Gott auf einmal, oder diese drei Männer, mit Abraham über Belange von Sodom sprechen. Ich finde so einen schönen Vers in 1. Mose 18, Vers 17. Da steht, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Es ging jetzt um Sachen, die betreffen Abraham gar nicht mehr. Es ging um das Gericht über Sodom. Das war das Thema, über das er mit ihm sprechen wollte. Der Abraham war ja raus, der war im Bergland, der hatte damit ja nichts zu schaffen. Wenn es da Sodom im Tal untergeht, ist halt so. Aber dennoch denke ich, er spricht mit ihm darüber und wir sehen auch das Herz seines Abraham, er ist kein Menschenfeind und obwohl die Menschen böse sind, denkt der Mensch, da wird irgendwo noch ein bisschen Gutes, Menschen werden da drin sein, das kann doch nicht so böse sein. Er hat kein so verkommenes Menschenbild gehabt, der Abraham. Aber sie waren wohl sehr, sehr böse. Diese Unterhaltung geht ja und wir sehen auch, wie sie miteinander handeln. Wie Gott sagt, Mensch, Abraham sagt, vielleicht 50 noch drin, vielleicht 40, vielleicht 30, vielleicht 10. Oder handelt mit Gott und Gott sagt, ja, wir können über alles reden. Und es nimmt ihm Gott auch nicht krumm. Weil er sieht einfach dieses gute Herz vom Abraham. Und ich sehe das auch so als Parallele, Abraham hätte ja sagen können, also weißt du Gott, das hat ja mit mir nichts zu tun, was du dein Sohn machen willst. Interessiert mich ja nicht. Was habe ich damit zu tun? Ich brauche einen Impuls für mich. Lieber beschäftige dich mit mir. Und ich denke auch manchmal sind wir als Christen auch so unterwegs, dass wir sagen, ha, Bibel zu lesen, sich damit beschäftigen, was Gott so wirklich vorhat. Gerade das prophetische Wort ist ja auch sehr intensiv behandelt in dem, also auch keine einfache Lektüre, muss man sagen, in der Bibel. Aber es sind die Gedanken Gottes, wie er mit dieser Welt verfahren möchte. Und jeder, der intensiv Gemeinschaft mit ihm hat, der kriegt auch dafür ein Interesse und möchte auch mit Gott darüber reden. Und das prophetische Wort ist ja nicht nur da, dass wir irgendwie Kopfwissen haben, dass wir jetzt, oh, jetzt wissen wir, was kommt. Jetzt sind wir schlauer, jetzt können wir da komplexe Offenbarungen, Auslegungen machen. Sondern die sind da, dass wir einfach die Gedanken Gottes verstehen. Er will sich uns mitteilen, uns auch Trost zu geben, dass er einfach zeigt, ich habe alles in der Hand. Du brauchst keine Angst haben. Egal, ob da jetzt Bomben überall fallen, die fallen schon lang. Jetzt sind sie ein bisschen näher gekommen, ja, aber die fallen schon lang. Unterdrückung, Menschen auf der Flucht, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Es ist jetzt nur ein bisschen näher gerückt. Jetzt kriegen wir ein bisschen Panik. Die Bosheit der Menschen ist hier schon brutalst. Wir gewöhnen uns einfach nur dran. Ja? Gott möchte mit uns darüber sprechen und er zeigt uns auch ein realistisches Bild und er sagt, ja, es wird so kommen, jeder wird sich gegeneinander aufbegehren. Ein Volk gegen das andere. Das ist ganz normal, das wird so kommen, weil sie nicht mehr nach ihm fragen. Die Bosheit wird immer schlimmer, immer größer. Sie werden immer mehr über Frieden sprechen, aber da ist nur Zerrüttung und Streit. Sprechen über Frieden und da ist schon schwierig, einen Waffenstillstand hinzukriegen. Ja, so läuft es in der Welt, aber da, über das hinaus gibt uns Gott in seinem prophetischen Wort einfach eine Perspektive. Und sagte, ich habe alles in der Hand. Und so macht er es auch mit Abraham hier, als er ihm das Ganze berichtet über Sodom. Und ich denke, das ist so ein schönes Vorbild für uns und wenn wir uns an dem Abraham auch hier ein Vorbild nehmen, wie empfangen wir Gott. Wenn er dich besucht, wenn er mit dir sprechen möchte, Gemeinschaft mit dir haben möchte, was machen wir? Nehmen wir uns die Zeit, gehen wir in die Stille, in die Gemeinschaft, in die Ruhe und lassen uns mit ihm ein, reden mit ihm, beschäftigen uns mit ihm, lassen uns von ihm Impulse geben, auch für den Alltag, persönlich, nicht nur am Sonntag in der Predigt. Ist mir auch aufgefallen, Gott ist dem Abraham nicht begegnet, als er ein Opfer machte, sondern einfach im Alltag. Hätte er sagen können, ja, Abraham war auch so ein Mensch, wenn er irgendwohin gezogen ist, dann hat er immer als erstes einen Altar aufgebaut und hat geopfert. Das war typisch für Abraham. Da hätte man denken können, ja, das ist die Gegenwart Gottes, da hätte Gott ihm ja begegnen können. Nein, Gott ist ihm mitten im Alltag begegnet. Und so ist es ermutigend, möchte ich ermutigen, nicht zu warten bis auf den Sonntag, um da einen Impuls zu kriegen, sondern in deinem persönlichen Leben einfach mit Gott zu leben. Und wenn Gott sich mit dir beschäftigen möchte, dann nimm dir die Zeit dafür. Geh in die Stille. Viele Menschen ertragen die gar nicht mehr. Sind so getrieben und so fertig. Wenn man jetzt mit manchem spricht, dass man sagt, ich ertrage die Stille nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Da muss die ganze Zeit irgendwas los sein. Party, irgendwas, Musik, keine Ahnung. Und es wäre schade, wenn wir als Christen das einfach verlernen. Abraham macht uns Mut. Ja, auch wenn das Bergland mal ein bisschen holprig ist da oben, aber es ist ein Land des Segens und des Friedens, vor allem des inneren Friedens, mit der Gemeinschaft mit dem Herrn.
zweiten an, den Lot.
Der kriegt auch Besuch von den gleichen Leuten, genau von diesen Engeln. Und wir sind schon am Empfang, das ist anders. Also der Lot, der weiß schon ganz genau, die kommen. Er hat sie wohl auch erkannt. Und kommt den anderen ganz schnell zuvor und sagt, hey, geht ihnen entgegen, fällt auf sein Gesicht und sagt, übernachtet, dann könnt ihr morgen gleich wieder weiter. Und wir sehen auch, dass diese Engel eigentlich gar nicht bei ihm übernachten wollten. Sie sagen, nee, wir bleiben lieber unter freiem Himmel. Die wussten schon, warum. Diese Menschen in Sodom waren ganz, ganz wüst und ganz böse. Die waren richtig böse. Die hatten keinen Respekt vor gar nichts, vor keinen Respekt vor Leben, vor Moral, vor irgendetwas. Wenn wir lesen, wie sie vorgingen. Ich betonte schon vorher, dass der Lot, er hatte sich da für diese Jordanebene entschieden damals. Und er schlug die Zelte zuerst vor Sodom auf und jetzt lesen wir auf einmal, dass er schon drin war. Er saß sogar im Tor. Zu der Zeit war ja also das Tor so ein bisschen die Gerichtsbarkeit, im Tor wurden Dinge entschieden und so weiter, also da waren die wichtigen Leute in den Toren der Städte zu der Zeit. Und da sieht man auch, dass der Lot schon da irgendwie Teil des Systems fast schon war. Er hat sich gut arrangiert. Und wenn man so seine menschlichen Dinge sieht, also wenn man es menschlich betrachtet, die Situation Lots, da sieht man, Mensch, so schlimm war das gar nicht. Menschlich betrachtet, der lebte in der zivilisierten Stadt, alles tipptopp, der hatte ein Haus, der hat nicht wieder Abraham im Zelt. Der hatte eine Frau, der hatte zwei Töchter, da waren sogar zwei Schwiegersöhne schon versprochen, also lief doch. Menschlich betrachtet war das gut. War alles prima. Der Abraham, der hat es immer noch schwer getan, der hat immer noch keine Nachkommen gehabt, war schon alt. Und beim Lot war alles geregelt. Alles prima. Menschlich betrachtet, vordergründig. Und so kann es täuschen. Es war gar nichts geregelt. Er war in einer Gegend, wo er nicht hätte sein sollen. Wir singen ja auch dieses Lied im Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt, dem Pfad der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. So geht der Psalm 1. Ja, zuerst einmal ist es ja keine Sünde an sich, einfach irgendwo zu sitzen, wo andere Länder Ungläubige sind. Aber es ist die Frage, wie weit gehst du da? Wir müssen natürlich unserer Arbeit nachgehen, da sind wir auch von Ungläubigen umgeben. Also das darf man auch nicht überziehen, das Ganze. Gott hat uns in diese Welt gesandt, damit wir auch in ihr leben. Also er hat uns nicht auf die Insel der Glückseligen gepackt und gesagt, so, jetzt machen wir hier einen Kreis drumherum und hier sind die Gläubigen und da sind die Ungläubigen. Sondern wir sind natürlich von Ungläubigen umgeben, um ein Zeugnis zu sein für ihn. Aber mit Sicherheit nicht, dass wir das System dieses Ungläubigen, der da voll mitmachen. Lot hatte sich gut etabliert da drinnen und dementsprechend merken wir auch, dass auch seine Gemeinschaft zu diesen drei Engeln nicht gut war. Er wollte sie auch schnell wieder loshaben. Und das ist auch bezeichnend für jemand, der gläubig ist. Das lesen wir ja vom Lot, dass er gerecht war. Kommen wir noch später drauf. Und dass er doch ein schlechtes Gewissen hatte. Und die Gegenwart Gottes klagt dich an, wenn du unterwegs bist, mit Gott bist und Gott dich besucht und dir begegnet. Du wirst diese Besuche meiden. Du wirst immer gucken, dass du dem Blick Gottes ausweichst. Komm schnell und morgen könnt ihr gleich weiter. Also geschwind mal ein bisschen mit Gott, sodass man ein bisschen Gewissensberuhigung hat und dann nachher wieder den Alltag. Er hat es nicht kapiert, der Lot, dass er sich in einer richtig großen Gefahr befand. Dass Gott über diese Stadt Gericht üben wird. Und ich denke, das ist auch vielen Christen heutzutage nicht so wirklich bewusst. Gott wird Gericht üben. Und ohne diese Gerichtsbotschaft braucht es auch keine Errettung. völlig sinnlos. Aber Gott wird es, weil diese Welt ist verdorben und kaputt. Moralisch und auch ja, geistlich. Im Unglauben, weil sie nicht an den glauben, den Gott gesandt hat, an Jesus Christus. Und Gott wird über diese ungläubige Welt Gericht üben. Das war, und wir merken, dass der Lot, der hat das irgendwie aus dem Fokus verloren. Das war für ihn nicht so präsent. Und das passiert Gläubigen auch. Dass sie, ja, das nicht mehr so für wirklich ernst nehmen. Dass Gott ein gerechter Gott ist, dass Gott wirklich ein gerechter Richter ist. Wir sehen auch, dass es kein schönes Mahl war, was sie da hatten. Also der Lot konnte ihnen gar nicht wirklich was bieten. Die hatten die ganze Nacht Probleme, sich am Leben zu halten, dass die überhaupt die Nacht überstehen. Diese drei Engel mit dem Lot. Selbst Lot war noch in Gefahr. Dann ziehen sie rein. Wir sehen auch, was für komische Gedanken der Lot auf einmal kommt. Er sagt, ey, ich gebe euch meine Töchter raus, da könnt ihr mit denen machen, was ihr wollt. Eigentlich verrückt. Das kann man sich als Eltern so nicht vorstellen, was der da eigentlich gesprochen hat, der Lot. Ich weiß nicht, wie ich es einsortieren soll, aber ja, das muss eine ganz, ganz üble Situation gewesen sein. Er muss übel verzweifelt gewesen sein, der Lot, in der Situation. Dass er überhaupt sowas sagen konnte. Und diese ja, Männer haben dann dem Lot geholfen. Gott hat ihm trotzdem geholfen. Wir sehen aber auch, dass diese Geschichte, dass Lot da in Sodom war, auch mit ihm was gemacht hat und mit seinem Zeugnis. Er war für Gott unbrauchbar. Wir lesen, als er danach ging und seine Schwiegersöhne sagt, Leute, es kommt Gericht, wir müssen raus. Da haben sie ihn ausgelacht. Sie hielten ihn für einen, der Witze macht, der schätzt. Da kommt auf einmal und erzählt was vom Gericht. Der war vorher noch Teil des Systems irgendwie, mit da drinnen. Zwar ein bisschen fromm geschwätzt vielleicht, aber der war im Tor gesessen. Jetzt kommt er und erzählt uns über Gericht. Der war nicht, sie haben ihn nicht ernst genommen. Wir sehen, dass auch das Zeugnis des Lot kaputt war. Durch sein Leben hat er eigentlich nichts mehr sagen können. Er war unbrauchbar für Gott. Und das kann uns Christen auch passieren. Dass wir für Gott einfach nicht mehr brauchbar sind, weil wir für die Welt unglaubwürdig sind. Wir leben etwas und reden was anderes. Und ich meine jetzt nicht die übertriebene Frömmigkeit, sodass man sagt, oh, man, ja, das macht man nicht als Christ und so, das gibt es ja auch. Aber dass man sagt, wir halten uns an Gottes Wort, es gibt ihr Grenzen. Wir glauben, oder dass man auch offenes kommuniziert, dass man gläubig ist, dass man gewisse Dinge nicht mitmachen kann, weil einfach Gottes Wort das dazu Nein sagt. Klare Position bekennen. Weil in solchen Situationen, in schwierigen Situationen, wirst du nicht mehr ernst genommen. Da ist dein Zeugnis kaputt. Wir sehen auch die Botschaft, auch der Inhalt ist relativ kurz und knapp. In Vers 15 sagen sie nur, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter hier, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Das war die Botschaft. Also wenn wir diese Botschaft, dieses Gespräch mit dem Gespräch von Abraham vergleichen, ist eine ganz andere Welt. Es ging um seine Haut. Es ging ihm nicht persönlich, dass er nicht noch voll verdirbt. Dass er nicht im Gericht untergeht. Und Lot verliert am Schluss wirklich alles. Wir sehen Lot, der trotz allem, obwohl er ein gerechter Mann war, aber er zögert. Gott sagt ihm ganz klar, ich bringe jetzt Gericht, Lot, geh raus. Und er zögert immer noch. Und dann packen sie ihn bei der Hand und ziehen ihn raus zur Stadt. Und vor der Stadt sagen sie, geh ins Bergland, auf, wiederum, dass die Sünde und der Teufel einen knechtet. Obwohl Gott Lot retten wollte, obwohl er ihn rausgezogen hat, hat die Sünde ihn so fest zurückgehalten, dass er immer noch zögerte. Im Angesicht des Gerichtes zögerte er immer noch. Und wir sehen ja schon, dass es eine gewisse Macht gibt und dass es nicht so einfach ist, dass man sagt, ja, ich entscheide mich irgendwann, wenn ich Lust habe. Jetzt nicht, irgendwann später. Der Teufel hat auch eine Macht. Und er hat ihn hier festgehalten. Da musste Gott ihn rausreißen. Und wir sollten das nicht unterschätzen. Wir sollten das nicht unterschätzen, dass wir einfach sagen, ja, wir spielen mit den Sünden. Wir sehen auch, dass er seine ganze Familie, die vermeintlich so toll war, die Zukunft gesichert war, wie die zerfällt. Zuerst seine Frau, die zur Salzsäule erstarrt, weil sie sich umdreht, im Ungehorsam. Von ihr hören wir außerdem nichts anderes, nur das. Lots Frau spielt irgendwie gar keine Rolle. Ganz im Gegenteil zu Sarah. Sie ist sehr unaktiv, aber hier war sie mal aktiv. In die falsche Richtung. Die hat auch alles mitgekriegt. Sie wird nicht mal mit Namen genannt. Die hat alles mitbekommen. Die hat einen Auszug aus Ur in Chaldea mitgekriegt. Die hat alles, die waren zusammen in Ägypten mit dem Abraham, die sind zurückgekommen, die haben alles erlebt, alles hat sie miterlebt. Und man sieht, sie war nicht echt. Sie ist im Gericht untergegangen. Und es kann dir passieren, ich weiß, es kann nicht in Herzen sehen, aber es gibt Menschen, die gehen ihr Leben lang in die Gemeinde und sie haben kein Leben aus Gott. Sie gewöhnen sich daran. Es kann sein, dass christliche Kinder sind. Diese anerzogene Frömmigkeit. Das ist super. Es gibt es tatsächlich. Ist ja nicht schlecht, weil es bewahrt einen vor vielem, muss man auch sagen, wenn man die göttlichen Regeln beachtet. Aber es geht um das echte Leben aus Gott. Dass Menschen einfach fromm daherleben in einem christlichen Elternhaus und nie die persönliche Beziehung zu Gott wirklich begonnen haben und auch pflegen. Und so eine war Lots Frau. Die ist mitgelaufen, alles. Die hat auch keinen Widerstand geleistet, gell? Die ist immer mitgelaufen. Die war immer dabei. Und am Schluss am Gericht hat sich's gezeigt, sie war nicht dabei. Äußerlich ja, innerlich nein. Da möchte ich doch hoffen, dass es bei uns nicht so ist, sondern dass wir wirklich auf dem Weg mit dem Herrn sind. Auch wenn wir so wie Sarah manchmal ein paar Fehler machen, aber in der Gemeinschaft mit dem Herrn uns auch korrigieren lassen. Und ich denke, es ist eine Botschaft auch heute, Gott teilt uns auch mit, dass er Gericht üben wird. Aber dieses Endgericht, dieses zerstörerische Gericht, das wird für die, die an ihn glauben, keine Macht haben. Denn Gott richtet nicht zweimal. Für die, die an Jesus Christus glauben, ist Jesus Christus gerichtet worden. Und es steht, dass wir auch vor dem kommenden Zorn gerettet werden. Dieses Gericht wendet Gott von uns ab. Wir werden nicht ins Gericht gehen. Auch wenn er uns manchmal prüft. Ein paar Kapitel später, Kapitel 22, lesen wir auch, dass Abraham geprüft wurde zum Beispiel. Aber das ist nicht Gericht, das ist was anderes. Und auch Lot, von dem lesen wir im Neuen Testament, und es ist für mich auch erstaunlich, aus dem Alten Testament hätte ich gesagt, Lot war ungläubig. Wenn ich auch nachher sehe, dann hat er Zeug der Kinder mit seinen Töchtern, lässt er sich da betrunken machen und dann Moab und Ammon sind dann seine Nachkommen, von seinen Töchtern übrigens, auf. Oh. Moralisch total daneben. Es geht gar nicht. Wie arg er abgefallen ist und runtergekommen ist, da habe ich mich schon gefragt, ist er überhaupt gläubig gewesen? Aber der Apostel Petrus schreibt vom Lot, gerade im Hinblick auf das Gericht. Der zweite Petrusbrief beschäftigt sich natürlich mit dem Endgericht auch, mit dem Auflösen der Elemente und so weiter. Und da steht im 2. Petrus Kapitel 2, Vers 7, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichtes. Also es ist ganz deutlich, hier, dass der Lot, der hat es vielleicht äußerlich ein komfortables Leben gehabt in Sodom und vielleicht äußerlich alles toll. Der hat es genossen, aber innerlich hat er seine Seele verkümmern lassen. Der hat sich geplagt. Und jemand, der wirklich wiedergeboren ist, der kann die Welt nicht genießen. Auch wenn er vordergründig diesen Komfort mitnimmt und es schön findet, innerlich wird er sich zerstören. Das ist mit dem Lot passiert. Wenn er wirklich wiedergeboren ist, wird er keine innere Freude, wird irgendwann innerlich kaputt gehen. Und wir sehen hier, er quälte seine gerechte Seele in Sodom, indem er ansehen musste, wie gottlos diese Menschen waren. Und dafür möchte Gott uns einfach bewahren. Er möchte, dass wir ein Zeugnis für ihn sind. Und wir sehen auch, dass es durchaus auch unter Gläubigen, wenn wir auch den Lot und den Abraham sehen, sie waren beide gläubig, aber beide hatten einen unterschiedlichen Umgang mit Gott, unterschiedliche Gemeinschaft, unterschiedlich, was den Empfang anging, wie sie den Besuch Gottes annahmen. Und so ist es auch für uns Christen. Diejenigen, für die, die wiedergeboren werden, gibt es auch mal ein Gericht. Aber es ist nicht dieses vernichtende Gericht, wie hier in Sodom und Gomorra. Das ist auch beispielhaft für das Endgericht. Sondern es geht um den Preisrichterstuhl Jesu Christi. Dazu lesen wir aus dem 2. Korinther 5. Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das heißt, es wird einmal vor dem Herrn Jesus, wenn wir alle offenbar werden, und es wird nicht egal sein, wie du gelebt hast hier auf der Erde, auch als Christ nicht. Es wird beurteilt werden, und eine andere Bibelstelle, auch aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, ich möchte es aus Zeitgründen nicht mehr lesen, aber da geht es darum, dass ein jeder auf diesen, der erste Grund ist gelegt, der ist Jesus Christus, und ein jeder baut da drauf. Und da kann man drauf bauen, Holz, Heu, Edelsteine, Gold, Silber und so weiter. Und am Ende wird das Feuer erproben, was Bestand haben wird. Und die einen werden gerettet sein wie durchs Feuer. Da verbrennt alles. Da bleibt nichts übrig für diesen Preisrichterstuhl. Da wird kein Lob sein. Also es ist nicht egal, du sagst, ja, ich bin errettet. Ich laufe jetzt so weiter, ist mir egal. Nein, es ist nicht egal. Es ist nicht egal, ob wir einfach eingehen zu unseres Herrn Freude oder ob wir wie durchs Feuer gerettet werden. Das ist ein Unterschied. Und wir können uns schon hier auf der Erde viel, viel Schaden zufügen, vor allem unserer Seele, wenn wir einfach denken, wir glauben etwas und leben was anderes. Wenn wir glauben, wir sind mit dem Herrn in Gemeinschaft, aber ich lebe was völlig anderes. Ich halte mich in Gegenden auf, wo ich eigentlich nichts verloren habe. Zum Schluss möchte ich doch diese Frage stellen und ich möchte keine Aussage oder kein Fazit machen, sondern einfach uns mit der Frage in die Woche hineingehen lassen. Überlege dir heute, wenn Gott dich besuchen würde, was würdest du machen? Persönlich. Wie würdest du ihm begegnen? Was wären deine Möglichkeiten? Werd mal kreativ. Er will dir begegnen. Und er begegnet dir auch. immer wieder. Welche Antwort haben wir? Kommt zu uns, habt Gemeinschaft oder kommt geschwind über Nacht und dann kannst du wieder gehen? Wie machen wir das? Wie tun wir das? In unserem persönlichen Leben. Und mit dieser Frage möchte ich uns einfach in die Woche entlassen. Und wünsche mir doch von Herzen, dass wir ihm doch Zeit und Raum in unserem Leben geben, damit er uns segnen kann. Damit wir uns nicht mit Dingen plagen, wie der Lot. Gott segne uns. Amen.